HR Info Netzwelt.
Kaum jemand hatte es zu hoffen gewagt, aber in dieser Woche ging tatsächlich der digitale Impfnachweis in Deutschland an den Start. Und dieser Start war ziemlich holprig. Server für das Zertifikat gingen immer wieder in die Knie, die Apotheken mussten Kunden wieder wegschicken. Aber immerhin, es ist erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert. Denn Deutschland ist im Gesundheitswesen immer noch eine digitale Diaspora. Vor allem dann, wenn man Vergleiche mit den Nachbarländern in Europa anstellt. Wie der digitale Impfnachweis funktioniert und warum so vieles so im Argen liegt in Deutschland, ist Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Der digitale Impfpass ist da, aber es herrscht immer noch Verwirrung. Welche Apps brauche ich? Reichen eine oder zwei oder sogar drei? Wo bekommt man das Zertifikat eigentlich her? Roman Warschauer bringt Licht ins Dunkel.
Was ist das eigentlich? Ein digitaler Impfpass?
Hat man ihn, dann lässt sich damit der volle Corona-Impfschutz mit Hilfe eines Smartphones nachweisen. Niemand muss das machen, aber der digitale Impfpass ist eine sinnvolle Alternative zum gelben Impfheftchen aus Papier oder dem ausgedruckten Nachweis vom Arzt oder dem Impfzentrum. Sowas verliert man ja gerne mal. Die beiden Varianten, Heftchen oder Ausdruck, verlieren dadurch aber nicht ihre Gültigkeit. Der digitale Impfpass kommt mit Hilfe eines sogenannten QR-Codes auf das Smartphone. Dort wird er hinterlegt. Zunächst funktioniert das nur für einen vollen Impfschutz, also wenn man zweimal beispielsweise mit BioNTech oder einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde. Künftig sollen in der App aber auch negative Testergebnisse oder überstandene Infektionen abgelegt werden können.
Es gibt eine Menge Corona-Apps. Welche ist die richtige für den digitalen Impfpass?
Vom Robert-Koch-Institut, dem RKI, gibt es die neue App CovPass, die extra für den digitalen Impfpass entwickelt wurde. Es funktioniert aber auch die neueste Version der Corona-Warn-App vom RKI. Die kann im Gegensatz zur CovPass-App auch Nachverfolgung von Kontakten. Auch die weit verbreitete Luca-App für Veranstaltungen oder Restaurantbesucher hat seit Mitte dieser Woche diese Funktion.
Wie kommt man an diesen digitalen Impfpass und den QR-Code heran?
Wer ab dieser Woche beim Arzt oder im Impfzentrum geimpft wird, bekommt den QR-Code automatisch mit, auf einem Zettel. Den kann man dann abscannen. Alle anderen, die bisher schon zweimal geimpft wurden, bekommen in den kommenden Tagen Post, sofern sie im Impfzentrum ihre Dosis bekamen. Die Zentren verschicken den QR-Code per Brief oder per E-Mail. Wer beim Hausarzt die Impfung durchlaufen hat, kann dort in Kürze auch den QR-Code abholen. Weitere Möglichkeit: Man geht mit dem gelben Impfheft oder dem vom Hausarzt ausgedruckten Nachweis zu einer Apotheke. Dort wird die Impfung überprüft und die Apotheke stellt dann einen QR-Code zum Abscannen zur Verfügung. Wichtig: Diese digitalen Zertifikate haben einen Titel, der heißt EU-Covid-19-Impfzertifikat. Nur dieses Zertifikat kann man in den Apps einlesen. Man kann also beispielsweise Einladungscodes für eine Impfung damit nicht scannen. Damit sind Verwechslungen ausgeschlossen.
Werden da irgendwelche sensiblen Daten gespeichert?
Im Zertifikat stecken digital verschlüsselt Name und Geburtsdatum drin, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Außerdem der Name des Impfstoffs, dessen Chargennummer und das Impfdatum. Diese Daten landen ausschließlich lokal auf dem Smartphone. Nur die Signierung des Zertifikats geschieht auf dem Server des RKI. Diese Daten werden von der Impfstelle übermittelt. Unmittelbar nach Ausstellung des QR-Codes, also des Zertifikats, werden die Daten wieder vom Server gelöscht.
Welche Vorteile bringt das digitale Impfzertifikat?
Zunächst mal kann man damit überall nachweisen, durchgeimpft worden zu sein. Das erleichtert unter anderem die Bewegungsfreiheit bei gelockerten Corona-Beschränkungen, beispielsweise im Restaurant. Die Betreiber können mit einer eigenen App den Impfnachweis, den QR-Code, vom Smartphone des Kunden lesen und den Impfnachweis überprüfen. Und es wird vor allem auch das Reisen erleichtert, gerade jetzt kurz vor Ferienbeginn ein ganz wichtiger Aspekt. Der digitale Impfpass wird bundesweit akzeptiert und ab Juli gilt er dann auch bei allen Reisen in der EU, wenn man über Grenzen fährt oder fliegt. Damit das alles klappt, müssen überall die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Daran arbeiten sowohl die Bundesländer als auch die Länder der EU. Neben Deutschland stellen derzeit schon 8 weitere Staaten in der EU das digitale Impfzertifikat aus.
Wo gibt es die Apps?
Die CovPass-App gibt es für Apple, für Android und für das neue hauseigene Betriebssystem der Huawei-Smartphones, immer in den jeweiligen App-Stores. Die Corona-Warn-App vom RKI mit der Impfpass-Funktion gibt es nur für Apple und Android. Bis zum Jahresende soll vor allem die CovPass-App so erweitert werden, dass dann künftig auch alle anderen Impfungen jenseits von Covid dort abgelegt werden können. Das wäre dann ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Jetzt wissen wir Bescheid. Roman Warschauer hat erklärt, wie das mit dem digitalen Impfpass funktioniert. Saskia Klingelschmidt war Anfang der Woche unterwegs und hat eine Apotheke besucht. Sie wollte herausfinden, wie das Verteilen des QR-Codes vor Ort eigentlich funktioniert.
Ab heute mit dabei ist auf jeden Fall die Arnsburg-Apotheke in Frankfurt und Apotheker Björn Anders.
Wir sichten die Unterlagen, also den Personalausweis sowie den Impfpass, und dann tragen wir das ein.
Heißt unbedingt vollständige Dokumente mitbringen. Der Apotheker prüft und gibt die Daten in ein Online-Portal des Robert-Koch-Instituts ein. Heraus kommt auf einem Blatt Papier ein aufgedruckter QR-Code,
der dann auf dem Server gespeichert wird. Aber es sind jetzt nicht die persönlichen Daten oder Impfdaten einsehbar, sondern einfach nur diese Person ist geimpft.
Diesen Code kann man scannen, dann hat man ihn entweder in der Corona-Warn-App oder in der kostenlosen CovPass-App auf dem Smartphone dabei. Das klingt erst einmal einfach. Aber ob tatsächlich jede Apotheke das IT-System einwandfrei nutzen kann, ist ungewiss. Katja Förster vom Hessischen Apothekerverband.
Wir gehen davon aus, dass eine zunehmende Anzahl der Apotheken in den nächsten Wochen auch die weiteren Voraussetzungen geschaffen haben wird, sodass die Kunden auch in überwiegender Zahl dann ihre Nachweise in den Apotheken abholen können.
Und was halten Experten von dem digitalen Impfpass? Eigentlich eine sichere Sache, sagt Holger Bleich vom Computermagazin CT.
Also das nennt sich Public Key Infrastruktur. Das ist an für sich schon sicher. Also muss man sagen, ich sehe da jetzt keine großen Schwachstellen. Das Einzige, was passieren könnte, ist eben, dass es eben doch sein kann, dass Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen sollten, weil es wird wohl so sein, dass das RKI dann doch einige Daten sammelt, zum Beispiel Informationen und vielleicht auch gesundheitlich relevante Informationen.
Diese Gefahr besteht. Welche Apotheke genau digitale Impfzertifikate ausstellt, das wird sich dann in den nächsten Tagen zeigen. Suchen kann man die Apotheken auf mein-apothekermanager.de, so Katja Förster vom Hessischen Apothekerverband.
Die Kunden sollten am Montag nicht in die Apotheken stürmen. Die Apotheken, die freuen sich auch, wenn ihre Kunden ein bisschen Geduld mitbringen, aber jeder wird seinen Nachweis bekommen.
Saskia Klingelschmidt war in einer Apotheke und sie hat beobachtet, wie es funktioniert oder eben auch nicht mit der Verteilung des digitalen Impfpass. Und da wurde schon deutlich, es gibt Haken und Ösen und meistens hängt es an der IT. Server crashen, Netze sind zu langsam und es fehlt auch so ein bisschen an Know-how. Das ist ganz typisch für das digitale Gesundheitswesen in Deutschland, das diesen Stempel eigentlich gar nicht verdient. Und warum? Das werden Sie jetzt erfahren. Harald Fühner ist HR-Kollege vom Fernsehen und in seiner Vita kann man nachlesen, dass er auch mal für eine Weile als Journalist in Holland gelebt und gearbeitet hat. Harald, nun bist du ja schon seit vielen Jahren wieder zurück hier in Frankfurt. Du arbeitest als Journalist und beobachtest auch ganz aufmerksam, wie sich das Land mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens ja eher quält und herumschlägt. Wenn du an deine Zeit in Holland zurückdenkst, was fällt dir da auf, was fällt dir da ein, vor allem im Bereich digitales Gesundheitswesen?
Ja, also in den Niederlanden, ich habe dort gelebt Mitte der Nullerjahre und vor allen Dingen in den Jahren 2006, 2007 gab es einen enormen Schub in den Niederlanden. Damals wurde das gesamte Gesundheitssystem reformiert, die Trennung zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung wurde komplett aufgehoben. Das heißt, man hat jetzt in den Niederlanden eine Basisversorgung und kann zusätzlich private Pakete draufpacken. Mhm. Aber unabhängig von dieser Gesundheitsreform ist mir damals schon aufgefallen, dass einfach die Daten wesentlich transparenter auch weitergegeben werden. Das niederländische Gesundheitssystem basiert vor allen Dingen auf dem Hausarztprinzip. Das heißt, dein erster Ansprechpartner ist der Hausarzt. Mhm. Dort geht man hin. Und dort macht er die erste Untersuchung, leitet dann aber einen an Spezialisten, auch an Laboratorien etc. weiter. Und allein aus diesen Gründen, um eben eine Transparenz zu haben, wie es dem Patienten geht, ist eben eine Digitalisierung zwingend notwendig. Und die Niederlande haben schon im Jahr 2002 damit begonnen, quasi Gesundheitsdaten auch zentral zu erfassen.
Du sagst, digitale Daten bzw. die Gesundheitsdaten werden dann weitergegeben an den nachgeordneten Spezialisten. Wie hat das damals funktioniert?
Also ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte damals tatsächlich Diagnose auf einmal pfeifersches Drüsenfieber nach einem aufwendigen Dreh, den ich in Amsterdam gemacht habe. Und bin zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ich fühle mich so schlapp, so matt. Dann hat er mir nicht das Blut abgenommen, so wie es ja bei uns in den Hausarztpraxen funktioniert, sondern hat mich direkt weiterverwiesen an ein Laboratorium. Dort bin ich hingegangen, habe 2 Stunden später eine Blutentnahme bekommen, hochprofessionell, und sollte am Nachmittag 2 Stunden später wieder bei meinem Hausarzt sein. Dort hatte er sofort alle Ergebnisse vorliegen, die wurden direkt vom Laboratorium an ihn weitergeleitet. Und er hat schon ziemlich klar die Diagnose gestellt, ich glaube, Sie haben pfeifersches Drüsenfieber, weil Ihre Leberwerte sind völlig hinüber. Dann hat er mich wieder weiterverwiesen an eine Spezialklinik, an Fachärzte im Westen von Amsterdam. Dort ging es auch wieder hin. Dort hatten die aber dann sofort auch sämtliche Ergebnisse der Blutprobe eben der ersten Analysen vorliegen und haben dann dort die weiteren Untersuchungen gemacht. Und auch da wurden wieder eben die Ergebnisse quasi zentral erfasst, auf meiner Sozial-Fiskalnummer, die man in den Niederlanden erhält.
Gab es da schon sowas wie eine elektronische Gesundheitskarte?
Also es waren erste Ansätze da. Heutzutage haben die Niederlande ein System, wo man tatsächlich auch selber dann seine kompletten Daten digital quasi dann auslesen kann etc. über seine Nummer mit Passwörtern etc., sodass man auch selber kompletten Einblick in seine Gesundheits- oder Krankheitsakte hat. Das war damals noch nicht der Fall. Aber was mich zum Beispiel auch sehr erstaunt hat, ich bekam dann Medikamente verschrieben. Auch das war quasi auf meiner Karte. Ich ging in eine Apotheke und dort hat eben sofort die Apotheke mir dieses Mittel ausgehändigt und hat aber auch gleich die ganze Abrechnung quasi war hinterlegt. Das ist das Medikament, was vorgesehen ist und ich musste auch keine Zuzahlung leisten. Es wurde direkt mit meiner Krankenkasse abgerechnet. Also das waren schon alles sehr, sehr transparente und einfache Wege, wenn ich mir da unsere deutsche Zettelwirtschaft anschaue.
Wie würdest du das einschätzen? Sind uns Holland, sind uns die Benelux-Staaten generell in der Digitalisierung im Gesundheitswesen um Jahre, wenn nicht sogar um 1-2 Jahrzehnte voraus?
Ja, das kann man absolut sagen. Es gibt auch eben internationale Studien, den sogenannten Euro Health Consumer Index. Da wird halt eben ermittelt, wie wohl sich die Patienten in dem jeweiligen Gesundheitssystem fühlen. Da sind die Niederlande 2015, haben sie den Spitzenplatz erobert, haben ihn 2018 verloren an die Schweiz. Aber eben auch andere Länder wie Belgien, wie Dänemark, wie Schweden. Es ist ja auch bekannt, die skandinavischen Länder sind da auch ganz weit vorne. Liegen deutlich vor Deutschland. Und Deutschland rangierte im letzten Ranking gerade mal auf Platz 12 von den europäischen Ländern. Und da beziehen wir uns jetzt hier nur auf Europa. Das heißt, eigentlich alle Länder um uns herum, Benelux, Holland, Belgien, Luxemburg, aber auch alle skandinavischen Länder, liegen deutlich vor Deutschland, was halt eben die Effizienz, die Betreuung, die Digitalisierung und eben auch die Einfachheit, die Handhabbarkeit des Gesundheitssystems angeht.
Vom HR-Kollegen Harald Fühner vom Fernsehen haben wir erfahren, dass vieles, was in Deutschland im Gesundheitswesen, im Digitalen erst noch kommen soll, in Holland, aber auch in Belgien und vielen anderen europäischen Ländern längst und teils seit mehr als 15 Jahren gang und gäbe ist und tadellos funktioniert.
HR-Info. Netzwelt.
Ich spreche jetzt mit Dr. Bernhard Rohleder. Er ist Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom mit Sitz in Berlin und Bitkom ist der Bundesverband der Informationswirtschaft und der Telekommunikationsbranche. Herr Rohleder, Sie haben im April zusammen mit dem Bundesverband Gesundheits-IT, BVITG, ein Positionspapier vorgelegt und da drin steht schon in der Überschrift Digitalisierung im Gesundheitswesen neu denken und diesen Titel kommt schon zum Ausdruck. Bisher wurde offenbar ja falsch gedacht und in der Folge wohl auch falsch gehandelt. Warum hängen wir in Deutschland bei der Digitalisierung so hinten dran? Ist das vielleicht auch historisch begründet?
Ja, es gibt historische und strukturelle Gründe, weshalb manche Dinge in Deutschland viel langsamer gehen als in anderen Ländern oder überhaupt nicht gehen. Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, ich erinnere mich an die ersten Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium dazu im Jahr 2003, die damals für 2006 angekündigt war, als Rollout. Also 2006 sollte jeder die elektronische Gesundheitskarte in Händen halten. Mhm. Das hat dann gedauert bis 2019, 13 Jahre Verzug oder Faktor 4 länger als eigentlich gedacht. Und die Privatversicherten haben diese Karte bis heute noch nicht. Und das zeigt, wie langsam wir unterwegs sind. Und das hat auch damit zu tun, dass wir der Verwendung von Gesundheitsdaten nicht wirklich trauen. Mhm. Die Finnen zum Beispiel sind da sehr viel lockerer an der Stelle. Bereits vor über 20 Jahren gab es in Finnland einen elektronischen Personalausweis, in den eine elektronische Gesundheitskarte integriert war. Mhm. In Deutschland völlig unvorstellbar, dass diese beiden sensiblen Aktivitäten oder ich sag mal persönlichen Daten in einem Dokument zusammengeführt werden. Und hier brauchen wir einfach mehr Pragmatismus.
In dem Fall fällt mir dann sofort das Schlagwort von der German Angst ein. Im Positionspapier schreiben Sie, die Politik setzte und setzt unablässig Fristen. Und die Beteiligten, die diese Digitalisierung umsetzen sollen, werden aber in diesen Prozess im Vorfeld und vor dieser Fristsetzung nicht ordentlich mit eingebunden. Was meinen Sie damit?
Ja, also die Anwendungen, die digitalen Anwendungen, über die wir hier reden, beziehen eine ganze Vielzahl von sogenannten Leistungserbringern mit ein. Das sind also Ärzte, Physiotherapeuten, dazu gehören auch die Apothekerinnen und Apotheker. Es kommt dazu, dass die Versicherungen angebunden werden müssen und natürlich 82 Millionen Patienten. Und das Ganze müssen sie so machen, dass sie möglichst APIs haben, über die unterschiedliche Unternehmen sich mit eigenen Angeboten dann beteiligen können an dieser sehr komplexen Architektur von unterschiedlichen IT-Anwendungen. Und um Fristen nicht nur setzen, sondern um sie realistisch abschätzen und dann auch halten zu können, ist es natürlich wichtig, dass das Ganze nicht einem politischen Wunschdenken nur entspricht, sondern dass möglichst frühzeitig in die Entwicklung dieser Konzepte, in die entsprechenden Pflichten und Leistungsaufstellungen, dass die Unternehmen, die diese Leistung erbringen müssen, auch eingebunden werden und die Chance erhalten zu sagen, was bis wann geht. Und dann haben wir in Deutschland noch ein besonderes Problem. Es wird eine Frist gesetzt, es werden Leistungen definiert und während des laufenden Projekts kommen ständig Nachbesserungen, die dann zu den Verzögerungen, wie wir sie bei der elektronischen Gesundheitskarte gesehen haben, führen.
API, sollten wir kurz erklären, das ist Advanced Programmable Interface, also sozusagen die Schnittstelle, eine offene Schnittstelle, an die sich dann sozusagen alle Beteiligten andocken können, ne?
Genau, es geht um Schnittstellen letztlich, die so offen sein müssen, die auch veröffentlicht werden müssen, dass jeder, der einen Beitrag leisten kann und will, zur Digitalisierung des Gesundheitswesens dazu auch in der Lage ist.
Jetzt machen wir mal einen Ausflug in die Küche. In diesem großen Kochtopf, in dem die Digitalisierung seit vielen Jahren auf ganz kleiner Flamme köchelt, da liegen, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, jede Menge Zutaten. Die Ärzteverbände, die Politik, Telematikanbieter, die Krankenkassen, die Gematik und so weiter und so weiter. Und diesen Topf hat ja die Politik auf den Herd gestellt, aber die Zutaten, habe ich den Eindruck, die vertragen sich offenbar nicht miteinander. Es fehlt Feuer auf dem Herd und wenn da was bei rauskommt, ja, verderben sich alle den Magen da dran. Was muss denn hier anders werden?
Ja, also die Beschreibung, die Sie hier in diesem Bild versuchen, die trifft den Nagel letztlich auf den Kopf. Wir haben in den letzten 20 Jahren, oder ich sag mal bis vor 2 Jahren, ist faktisch im Gesundheitswesen so gut wie nichts passiert. Es gab Stillstand pur. Und in den letzten Jahren, muss man schon auch anerkennen, in Jahren 2019, 2021, da gab es das digitale Versorgungsgesetz, das Patientendatenschutzgesetz, das Krankenhauszukunftsgesetz und das digitale Versorgung und Pflegemodernisierung. Ja, also 4 große Gesetze innerhalb von nur 4 Jahren. Also mittlerweile haben wir Schwung drin. Und das zeigt schon, dass es auch auf den politischen Willen ankommt. Wir hätten diese Gesetze, diese Weichenstellungen auch vor 10 Jahren schon haben können. Nichts und niemand hat uns dazu gezwungen, so lange zu warten, bis es einfach nicht mehr anders geht. Und wenn wir uns vorstellen, wir hätten diese Veränderung vor 10 Jahren schon gehabt, also die Möglichkeit, zum Beispiel ein sogenanntes Telekonzil beim Arzt, bei der Ärztin in Anspruch zu nehmen, dann wären wir viel besser durch die Corona-Krise gekommen. Also im Endeffekt hat auch hier wieder Corona dafür gesorgt, dass beschleunigt wurde, was dringend beschleunigt werden musste.
Sie haben vorhin Finnland erwähnt. Dort gibt es seit über 20 Jahren einen Personalausweis mit einer integrierten Gesundheitskarte. Jetzt machen wir mal einen Ausflug in den gesellschaftlichen Diskurs. Wenn jemand das Wort Digitalisierung im Zusammenhang mit Gesundheitswesen hier in Deutschland in den Mund nimmt, dann stehen ja auf der Stelle jede Menge Bedenkenträger gewerbefuß, die angefangen bei der Datensicherheit bis zum gläsernen Patienten alles Mögliche befürchten, aber ich habe den Eindruck, am Ende nichts wollen. Haben wir ein Transparenzproblem und deshalb vielleicht auch ja sowas wie ein Akzeptanzproblem?
Ja, der Bereich, über den wir hier reden, ich würde sogar sagen, er ist, was die Transparenz angeht, vorbildlich. Also die Information, die jemand braucht, um sich schlau zu machen, die kriegt er letztlich auch. Nur müssen wir natürlich auch bedenken, dass die allerwenigsten überhaupt in der Lage sind, von der angebotenen Transparenz wirklich Gebrauch zu machen, weil sie dann einsteigen müssten in die Tiefen und auch die Untiefen der IT. Und die wenigsten können das. Und insofern ist es mit Transparenz allein nicht getan. Wir müssen einfach für einen sachorientierteren öffentlichen Dialog sorgen. Die meisten Menschen haben einfach Angst. Und ich kann diese Angst, diese Sorgen um die Verwendung dieser hochsensiblen persönlichen Gesundheitsdaten, die kann ich auch verstehen. Und es geht jetzt nicht darum, den Menschen irgendwo Sand in die Augen zu träufeln, sondern es geht darum, sie sachorientiert schlau zu machen, ihnen die Informationen zu geben in einer Sprache, die sie verstehen, sodass sie die Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich einschätzen können. Und dem Risiko, das wir auf der einen Seite immer haben werden, weil es hundertprozentige Sicherheit nie gibt, dem steht natürlich auch eine enorme Chance gegenüber, die Gesundheitsversorgung in Deutschland stark zu verbessern und auch dort zu verbessern, wo das medizinische Leistungsnetz ganz dünn gestrickt ist, und zwar auf dem Land.
Jetzt haben Sie die große Chance, Herr Dr. Rohleder. Machen Sie doch mal ein paar Vorschläge, wie man die Kuh vom Eis bekommt, so dass es jeder versteht.
Ja, also wir brauchen vor allem eines. Wir brauchen entscheidungsfreudige Menschen an der Spitze der politischen Institutionen. Damit steht und fällt die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und wer dort mit erstens Sachverstand und zweitens aber auch Mut, und dazu gehört auch der Mut, sich unbeliebt zu machen bei der Kernklientel, wozu auch Leistungserbringer gehören können, wozu auch die Kassen gehören können. Wer mit Entscheidungsfreude und Mut an diese Themen herangeht, dem wird es auch gelingen, die sklerotischen Strukturen, die wir im Gesundheitswesen haben, die über mehr als 100 Jahre gewachsen sind und wo an ganz vielen Stellen Verhinderungsmacht installiert ist, Verhinderungsmacht dergestalt, dass wenn sich der eine nicht bewegt, sich das gesamte Gesundheitswesen nicht bewegt. Also hier braucht es Mut und Kraft, diese Strukturen aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass sich alle, die hier beteiligt sind, einschließlich der Patienten, hinter dem einen gemeinsamen Ziel versammeln. Unser Gesundheitswesen vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung digital leistungsfähig und bezahlbar zu machen. Dass das geht, das zeigen andere Länder, insbesondere kleinere Länder, die mit den gleichen Werten unterwegs sind wie wir, zum Beispiel die Dänen. Und hier brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir können digital in Deutschland, das haben wir mit der Corona-Warn-App gezeigt. Jetzt muss man die Unternehmen auch lassen. Man muss sie in die Situation versetzen, die Angebote, die sie im Markt haben, auch an die Patienten bringen zu dürfen.
Ich habe mit Dr. Bernhard Rohleder gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom mit Sitz in Berlin. Bitkom ist der Bundesverband der Informationswirtschaft und der Telekommunikationsbranche. Und auch er kommt zu dem Schluss, digital sind wir im Gesundheitswesen in Deutschland noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein müssen. Wir hinken hierzulande im europäischen Vergleich 10 bis 15 Jahre hinterher, mindestens. Das ärgert auch meine Kollegin Helga Schmidt. Sie ist Korrespondentin der ARD im Studio in Brüssel und sie hat eine dezidierte Meinung in ihrem Kommentar.
Nach einem langen Jahr der Entbehrungen ist sie groß, die Sehnsucht nach dem Sommerurlaub. Der digitale Impfausweis könnte die Reisefreiheit nach Europa zurückbringen. In Brüssel jedenfalls sind alle Weichen gestellt, nachdem das Europäische Parlament grünes Licht gegeben hat. Trotzdem, die Umsetzung birgt noch einige Tücken, besonders in Deutschland. Es ist nämlich kein Zufall, dass Deutschland zu den Ländern gehörte, die eine 6-wöchige Übergangsfrist wollten. Der Grund: die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems steckt noch in den Kinderschuhen. Wenn Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt vor Fälschungen warnt, dann ist das zwar nicht verkehrt, denn Fälschungen sind nie ganz ausgeschlossen, nicht beim digitalen Impfnachweis und noch weniger beim gelben Heftchen. Aber Spahns vorsorgliche Warnung lenkt ab vom eigentlichen Problem in Deutschland. Das Gesundheitswesen ist noch auf dem Stand des vergangenen Jahrhunderts, also weitgehend analog. Und weil schon viele Millionen analoge Impfnachweise im Umlauf sind, stellt sich jetzt die Frage, wie die Aufkleber und Stempel aus dem gelben Heftchen ins digitale Zeitalter übersetzt werden können. Die Arztpraxen haben schon abgewinkt. Sie sehen sich rein zeitlich gar nicht in der Lage. Jetzt sollen es die Apotheken richten, schön und gut, aber umständlich. In anderen EU-Ländern, in Belgien zum Beispiel, geht das viel einfacher. Seit Monaten wurden da alle Impfungen zentral erfasst. Und wer jetzt pünktlich zum Sommerurlaub einen digitalen Impfnachweis möchte, kann ihn einfach online runterladen. Auch das gehört zu den Lehren, die Deutschland aus der Corona-Zeit ziehen muss, dass das Gesundheitswesen digitalisiert wird. Je schneller, desto besser.
Helga Schmidt aus dem ARD-Studio Brüssel mit ihrem Standpunkt zum digitalen Gesundheitswesen in Deutschland. Und sie hat den Nagel ja eigentlich auf den Kopf getroffen. Wir haben die App für den Impfnachweis, wir haben eine Corona-Warn-App und wir haben mit Luca eine App für den Besuch in Restaurants oder Museen. Das alles wurde aus der Not geboren, dank Covid. Und mühsam wurde Infrastruktur aus dem Boden gestampft, die mit Ach und Krach funktioniert. Das Digitale drumherum im Gesundheitswesen, die Infrastruktur, die existiert aber praktisch immer noch nicht. Das können wir aus dieser Sendung mitnehmen und auch die Erkenntnis, dass wir es uns in Deutschland nicht länger leisten können, auf diesem Feld in Starre und im Tiefschlaf zu verharren. Das war HR Info Netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear bei HR Info im Radio. Mein Name ist Udo Langenohl. Bleiben Sie neugierig.